SRF 1.
«12.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. Gleiche Wahlchancen auch für kleine Parteien, verlangten zwei Vorstöße im Parlament. Ohne Erfolg. Fernsehsendungen im Replay schauen und lästige Werbung überspringen, das bleibt möglich, entscheidet der Nationalrat. Kosovo soll eine eigene Armee bekommen, entscheidet das Parlament in Pristina. Der Nachbar Serbien spricht von einer Bedrohung für den Frieden in der Region. Und er sagte über sich selbst:
«Es gibt hier im Bundeshaus unsympathischere Menschen als Toni Brunner.»
Jetzt beendet Toni Brunner seine politische Karriere und zieht Bilanz im Tagesgespräch um 13 Uhr und nach der Sendung im Live-Chat. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Wenn in der Schweiz gewählt wird, dann haben die Parteien nicht überall gleich lange Spiesse. Sprich, in manchen Kantonen ist das Wahlsystem so ausgelegt, dass grosse Parteien bevorteilt werden. Das gefällt dem Bundesgericht nicht. Es hatte mehrmals Wahlverfahren kritisiert. Dagegen wehrten sich die Kantone Uri und Zug mit einer Standesinitiative. Sie wollten mehr Freiheit für die Kantone. Das hat aber nun der Nationalrat heute abgelehnt, der sich auf die Seite des Bundesgerichts schlägt. Gaudenz Zwacker.
Völlig frei sind die Kantone beim Wahlverfahren nicht. Das hat das Bundesgericht entschieden. So erklärte es die Wahlsysteme mehrerer Kantone für verfassungswidrig. Dies wegen sehr kleiner Wahlkreise. Diese würden kleine Parteien und ihre Wähler benachteiligen. Gegen solche Eingriffe vom Bundesgericht wehrten sich die Kantone Zug und Uri mit Standesinitiativen. Die kantonale Hoheit sei zentral, erklärt der Graubündner BDP-Nationalrat Duri Campbell.
Das Wahlrecht ist ja etwas vom Wichtigsten. Und wenn man hier nicht die Kantone selbst bestimmen lässt, finde ich es unwürdig gegenüber den Kantonen.
Die Befürworter kantonaler Souveränität setzten sich im Parlament denn auch durch, bis fast zuletzt. Doch heute Morgen die Wende. Der Nationalrat lehnt die Vorlage überraschend ab. Gegner kämpften in den letzten Tagen für ein Nein, darunter SP-Nationalrätin Nadine Massart. Sie sagt, gewisse Eingriffe des Bundesgerichts ins Wahlrecht könnten sehr wohl angezeigt sein. Beispiel: das historische Bundesgerichtsurteil zum Kanton Appenzell-Innerrhoden.
Dort hat das Bundesgericht 1990 bestimmt, dass eben auch die Frauen stimmen und wählen dürfen. Das wird wohl heute kaum jemand bestreiten, dass das richtig war.
Mit dem Nein in der Schlussabstimmung ist die Vorlage vom Tisch. Wäre sie angenommen worden, hätte das Volk das letzte Wort gehabt.
Gaudenz Zwacker. Zu den weiteren Themen mit Corinna Heinzmann.
Jugendliche in der Schweiz sollen bereits mit 17 Jahren den Lernfahrausweis für Autos beantragen können. Das hat der Bundesrat entschieden. Künftig müssen Jugendliche eine Lernphase von 12 Monaten durchlaufen. Sie könnten dann also mit 18 Jahren die Fahrprüfung ablegen. Der Bundesrat verspricht sich von der Änderung mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Denn das Unfallrisiko sinke, wenn mehr Fahrten in Begleitung stattgefunden hätten. Weiter verschärft der Bundesrat die Bedingungen für das Fahren der leistungsstärksten Motorräder. Die Neuerungen treten Anfang 2021 in Kraft. Der Bundesrat will, dass das Parlament die sogenannte Trinkwasserinitiative ablehnt. Die Initiative verlangt unter anderem, dass nur noch Bauern Direktzahlungen vom Bund erhalten, die auf Pestizide verzichten und die bei der Tierhaltung nicht vorbeugend Antibiotika einsetzen. Eine Annahme dieser Initiative hätte laut dem Bundesrat schädliche Folgen für die Schweizer Landwirtschaft und die Ernährungssicherheit. Außerdem würden die berechtigten Anliegen der Initiative bereits heute in der Landwirtschaftspolitik angestrebt. Mit der Agrarpolitik 2022, die derzeit in der Vernehmlassung ist, würden die Bemühungen zudem noch verstärkt. 250 Millionen Franken für gemeinnützige Wohnungen. Diesem vom Bundesrat vorgeschlagenen Rahmenkredit hat der Nationalrat zugestimmt. Mit dem Geld können Wohnbaugenossenschaften im gleichen Umfang wie bisher zinsgünstige Darlehen aufnehmen. Als nächstes muss nun der Ständerat entscheiden. Der Rahmenkredit ist ein indirekter Gegenvorschlag zur Initiative des Mieterverbandes für mehr bezahlbares Wohnen. Beide Vorhaben sind miteinander verknüpft. Der Rahmenkredit wird nur dann aufgestockt, wenn die Initiative zurückgezogen oder abgelehnt wird. Der Mieterverband verlangt, dass der Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen das Angebot an preisgünstigen Mietwohnungen fördert. Beim Kernkraftwerk Leibstadt hat es Probleme mit der Notkühlung gegeben. Wie die Nuklearaufsichtsbehörde ENSE bekannt gab, hat es im April das Notkühlsystem während 2 Wochen nicht richtig funktioniert. Die Störung im Atomkraftwerk sei während mehrerer Wochen nicht bemerkt worden, schreibt die Aufsichtsbehörde weiter. Es handelt sich um einen Vorfall der Stufe 1 von 7, eine sogenannte Anomalie. Das letzte Mal einen Vorfall dieser Stufe gab es im Jahr 2016. Bei einem Störfall hätte die Kühlung aber trotz des Defekts gut genug funktioniert. Der Winterthurer Kunstsammler und Immobilienunternehmer Bruno Stefanini ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Seine Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte hat eine entsprechende Meldung der Zeitung Landbote gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone SDA bestätigt. Stefanini hat sich in den letzten Jahrzehnten ein Immobilien- und Kunstimperium geschaffen. Seine Stiftung gilt mit geschätzten 100.000 Werken als eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen der Schweiz. Das Wetter. Heute bleibt es in den Alpen und im Süden sonnig, im Norden ist es wechselnd bewölkt. Morgen scheint oberhalb von 1000 Metern sowie im Süden weiterhin die Sonne, während im Mittelland Nebel und Hochnebel liegt. Mit schwacher Brise gibt es kaum mehr als 0 Grad, im Tessin 4 Grad.
Vor dem Fernseher sitzen, die Lieblingsserie schauen und wenn die Werbung kommt, diese überspringen. Dank der Replay-Funktion ist das möglich. Und das bleibt weiterhin so, hat der Nationalrat entschieden. Er lehnt es ab, eine Regelung zum Replay-TV im Urheberrecht zu verankern. Für Fernsehsender wie SRF oder RTL keine gute Nachricht. Kurdin Vinzenz.
Für viele ist das Signal zum Vorspulen. Denn das zeitversetzte Fernsehen, das sogenannte Replay-TV, hat den Vorteil, dass man auf die Werbung verzichten und erst noch Zeit gewinnen kann. Der Vorteil für die Konsumenten ist aber der Nachteil für die Fernsehanstalten. Sie verlieren Geld. Laut Zahlen der IRF, der Interessengemeinschaft der Fernsehsender, überspringen 60-80% der Zuschauerinnen und Zuschauer im Replay die Werbeblöcke. Das kostete die Fernsehsender auf dem Schweizer Werbemarkt allein letztes Jahr 110 Millionen Franken. Die Nationalratskommission fand darum vor der heutigen Debatte, das geht nicht, hier profitierten die Kabelanbieter und die Fernsehsender hätten das Nachsehen. Die Idee? Die TV-Sender müssten mit dem Überspulen der Reklame einverstanden sein, sonst müssten die Anbieter von Swisscom bis UPC diese Funktion blockieren, so der Vorschlag. Unmöglich fanden das auf der anderen Seite heute die Bürgerlichen, unisono zum Beispiel Andrea Gmür von der CVP.
Dann hätten wir es tatsächlich fertiggebracht, einen Werbekonsumzwang gesetzlich zu verankern, obschon das niemand will.
Und Beat Flach von den Grünliberalen warnte davor, die Replay-Funktion in irgendeiner Form einzuschränken, denn sie sei doch, wenn er da an seine Kindheit denke, ein Segen.
Für die jungen Menschen heute ist das alles egal. Die wissen gar nicht, mit was für Herzschmerzen das verbunden war, wenn man mal eine Sendung von Bonanza damals verpasst hat, weil die kam nicht wieder.
Und die Sozialdemokraten, die zuerst für eine Einschränkung beim Replay gewesen waren, hatten umgedacht, aus einem bestimmten Grund, erläuterte Minli Marti. Die Kabelnetzbetreiber hätten nämlich versprochen,
dass die Bereitschaft besteht, sich zu diesen alternativen neuen Werbeformen mit den TV-Sendern an den Tisch zu setzen. Damit ist das Anliegen erfüllt.
Statt einer Vorschrift jetzt also Verhandlungen zwischen UPC, Swisscom auf der einen Seite und den Fernsehsendern auf der anderen. Beim Branchenverband Swiss Digital freut sich Geschäftsführer Simon Osterwalder darüber und erneuert das Versprechen.
Es geht darum, dass man mit fundierten Fakten aufeinander zugeht, einander zuhört und dann eine Lösung sucht.
Und auf der anderen Seite kann auch Andrea Werder, die Geschäftsführerin der Interessengemeinschaft der Fernsehsender, mit dem politischen Entscheid leben.
Am Schluss muss es einfach ein Angebot sein, das für unsere Zuschauer attraktiv ist. Und gleichzeitig muss es möglich sein, dass sich die Sender langfristig im Replay finanzieren können.
Mit dem Nein im Nationalrat hat sich vielleicht die politische Diskussion um das zeitversetzte Fernsehen vorläufig erledigt. In der Branche aber geht das Feilschen darum erst richtig los.
Um Brücken im wörtlichen und übertragenen Sinn geht es gleich. In Genua soll die eingestürzte Morandi-Brücke ab morgen abgebrochen werden. Und das Parlament im Kosovo bricht weitere Brücken zu Serbien ab, indem es eine Armee gründen will. Die griechische Regierung treibt die Trennung von Kirche und Staat voran. Der Plan, Priester entlassen, um Ärzte einzustellen. Und als Karikaturist, wen zeichnet man im Moment?
En ce moment, il faut dessiner Macron.
Den französischen Präsidenten findet der Westschweizer Karikaturist Schäpert. Wir schauen ihm über die Schulter, kurz vor eins. Die USA halten es für eine gute Idee. Die NATO hält den Schritt im Moment für heikel, eine eigene Armee Kosovos. Am Vormittag hat das Parlament in der Hauptstadt Pristina entschieden, unter Boykott der serbischen Minderheit im Rat, die jetzige Zivilschutztruppe wird zu einer richtigen Armee Kosovos ausgebaut. Für das benachbarte Serbien, das die Unabhängigkeit seiner ehemaligen Provinz nicht anerkennt, ist das eine Provokation. Auslandredaktor Christoph Uetrich.
Die westlichen Länder, die Kosovos Unabhängigkeit anerkennen, haben bisher darauf bestanden, dass es einen breiten Konsens braucht, wenn der junge Staat eine Armee aufbauen will. Sie waren alle der Meinung, dass dafür die Verfassung geändert werden muss, mit einer Zweidrittelmehrheit und damit auch mit der Zustimmung der serbischen Minderheit in Kosovo. Jetzt aber prescht die Regierung Kosovos vor, will die Grundlage für eine Armee im Eilverfahren auf Gesetzesebene schaffen und hat dafür vor kurzem den Segen der USA erhalten. Auch Großbritannien hat seine Haltung in diesem Sinn geändert. Experten sagen, dass der Entscheid im Parlament in Pristina mehr symbolischer Natur sei, dass es Jahre dauern werde, bis Kosovo tatsächlich eine richtige Armee habe. Trotzdem werden die Spannungen zwischen Kosovo und Serbien jetzt weiter steigen. Vor kurzem hat Kosovo für den Import serbischer Güter Strafzölle in der Höhe von 100% verhängt und erklärt, diese würden erst wieder zurückgenommen, wenn Serbien die Unabhängigkeit Kosovos anerkenne. Schon vorher sind die Verhandlungen zwischen den zwei Nachbarn über eine dauerhafte Lösung ihres Konflikts stecken geblieben. Die EU kommt mit ihren Vermittlungsbemühungen seit Monaten nicht mehr weiter. Beide Seiten heizen die Spannungen aktiv an. Serbien hat mehrere kleine Drittweltstaaten dazu überredet, ihre Anerkennung Kosovos rückgängig zu machen und verhinderte den Beitritt des Landes zur UNESCO und zu Interpol. Kosovo verhängt, wie gesagt, Strafzölle und beschließt jetzt eine Armee. Welche Ziele genau die starken Männer in Belgrad und Pristina verfolgen, bleibt im Nebel großer Worte verborgen. Klar ist, dass sie mit den gegenseitigen Provokationen viele Wähler hinter sich scharen können und dass sie damit gegenüber der internationalen Gemeinschaft Selbstbewusstsein markieren. Serbiens Präsident Vucic will sich von der EU keine Vorschriften in Sachen Medienfreiheit und Rechtsstaat machen lassen. Und Kosovos Alpha-Tiere, Tači, Haradinaj und die weiteren ehemaligen UCK-Kommandanten müssen sich Sorgen machen, dass sie als Angeklagte vor dem neuen Kosovo-Sondergerichtshof in Den Haag landen könnten. Dieser soll nach kosovarischen Gesetzen, aber mit internationalen Richtern, die Verbrechen der UCK im und nach dem Krieg aburteilen. Auf beiden Seiten, in Serbien und in Kosovo, hat die Führung ein Interesse, das Gespenst des Kriegs an die Wand zu malen und sich gleichzeitig als Garant der Stabilität anzubieten.
Christoph Wüthrich. Nach Italien. Die Bilder gingen um die Welt. In Genua stürzt eine Brücke ein und der Lastwagen kann gerade noch bremsen. Das war vor knapp 4 Monaten. Morgen soll der Abbruch der Brücke in Genua beginnen. Frage an Italien-Korrespondent Franco Bazzel. Sie waren kürzlich vor Ort. Ist es da realistisch, dass morgen dort wirklich Bagger auffahren und die Trümmer wegräumen?
Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich ein paar Bagger auffahren werden, aber sie werden mit größter Wahrscheinlichkeit nicht sehr viel ausrichten können. Sie werden wahrscheinlich einen symbolischen Akt organisieren, denn Teile dieser Brücke sind ja immer noch immer von den Justizbehörden konfisziert. Es werden ja noch immer Beweisstücke gesucht.
Wird eigentlich die Betreiberin der Autobahn, die Autostrade per l'Italia, diese Brückenruine abbrechen?
Nein, die Regierung in Rom hat das bereits ausgeschlossen, denn Exponenten dieser Regierung, die halten ja diesen Konzern Autostrade per l'Italia, der von der Familie Benetton kontrolliert wird, für den Schuldigen, obwohl in keiner Art und Weise ein Urteil vorliegt. Aus diesem Grund haben eben auch die Autostrade per l'Italia eine Klage eingereicht, weil sie sowohl vom Abbruch als auch vom Wiederaufbau ausgeschlossen wurden.
Eben, die Schuldfrage ist überhaupt noch nicht geklärt.
Nein, das wird auch noch Jahre dauern. Es gibt derzeit zwei Hauptverdächtige, eben auf der einen Seite Autostrade per l'Italia, dieser Konzern, der die Konzession vom italienischen Staat erhalten hat und natürlich für die Sicherheit und für den Unterhalt dieser Brücke hätte garantieren müssen. Jetzt zeigt sich, dass erste Proben, die man von dieser Brücke genommen hat, eben zeigen, dass der Unterhalt offenbar nicht gut war, weil ganz klare Abnutzungserscheinungen am Material festgestellt wurden. Das ist das eine. Aber das andere ist eben auch, der Staat hat diese Konzession ja vergeben und er hätte sie wahrscheinlich auch kontrollieren müssen. Stellt sich eben auch die Frage, ob eben nicht auch der Staat seine Aufsichtspflicht verletzt hat.
Sie waren ja kürzlich in Genua. Wie sieht es eigentlich aus vor Ort? Hat sich da das Leben im Quartier unter dieser Brücke, hat sich das wieder normalisiert?
Nein, man muss sich das so vorstellen, da ist ja immer noch ein Teil dieses Quartiers unter der Brücke gesperrt, ist eine Sperrzone. Man kommt gar nicht in die Nähe oder schon gar unter die Brücke, ist alles abgesperrt. Aber nicht nur dieses Quartier leidet, sondern die ganze Stadt, auch wirtschaftlich. Dafür nur ein Beispiel. Im Hafen von Genua gibt es ja das Aquarium von Genua, das jährlich 1 Million Besucherinnen und Besucher anzieht. Ich habe dort mit dem Direktor gesprochen, Giorgio Bertolina, und er sagt, in den ersten Wochen nach dem Einsturz haben wir 50% der Besucherinnen und Besucher verloren.
Abbiamo avuto effettivamente un dimezzamento, perché una buona parte del turismo in Liguria arriva dalla Riviera di Ponente, che evidentemente ha trovato.
Giorgio Bertolina sagt hier eben, dass eben ein Großteil der Besucher von Westen herkommt und weil die Brücke eingestürzt war, war der Weg versperrt, eben darum dieses enorme minus 50% Besucherinnen und Besucher.
Im Moment schleicht ja der Verkehr um Genua herum auf der alten Römerstraße der Aurelia. Wann soll eigentlich eine neue Brücke gebaut werden und auch von wem?
Die Regierung in Rom und auch der Bürgermeister von Genua versprechen bis Ende 2019, also bis in einem Jahr. Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich das für sehr sportlich, wenn nicht sogar für unrealistisch. Der Abbruch, der sollte ja gemäß diesem Plan bis Ende März fertig sein, aber eben morgen wird man nur symbolisch mit dem Abbruch beginnen können. Offen ist auch die Frage, wer dann diese neue Brücke betreiben soll. Soll das weiterhin eben ein Privater sein oder soll der Staat diese Brücke neu betreiben? Hier ist sich die Regierung übrigens noch uneins. Was man aber hat bisher, sind zwei Projekte von zwei Stararchitekten, Santiago Calatrava und Renzo Piano, haben je ein Projekt ausgearbeitet. Ich würde sagen, mit einem gewissen Heimvorteil für Piano, denn er stammt ja aus Genua.
Danke nach Rom. Danke, Franco Battel, für diesen Einblick. Agni Parthene. Die linke Regierung in Griechenland rührt an ein Heiligtum. Sie versucht, Kirche und Staat zu trennen. Sie möchte die Verfassung dementsprechend ändern und die Priester aus dem Staatsdienst entlassen und den Besitz der Kirche privatisieren, um dann die Hälfte aus dem Erlös dem Staat einzuverleiben. In der Kirche sorgt das für Empörung, denn der griechische Staat und die orthodoxe Kirche sind eng verzahnt, seit 1831, seit der Unabhängigkeit Griechenlands. Aus Athen berichtet Rodothea Seralidou.
Sonntagsmesse in der brechend vollen Kirche der heiligen Fotini in der Athener Gegend Imitos. Den Gottesdienst leitet heute der örtliche Bischof Daniil. So wie die meisten Bischöfe der orthodoxen Kirche Griechenlands sieht er den Rahmenvertrag mit Argwohn, den der griechische Premier Alexis Tsipras mit dem orthodoxen Erzbischof unterzeichnet hat. Ein Absatz stört Daniel besonders, dass die orthodoxen Priester des Landes ihren Beamtenstatus verlieren sollen. Für ihr Gehalt soll bald die Kirche zuständig sein. Das Geld dafür will die Regierung aber weiter bereitstellen, zumindest im Moment. Bischof Daniel ist da misstrauisch. Für alles, was die Regierung an Geld ausgibt, muss sie immer noch die internationalen Geldgeber um Erlaubnis fragen. Was ist denn, wenn sie sagen, der Staat darf die Gehälter der Priester gar nicht bezahlen? Wird dieses Geld dann gestrichen oder nicht? Das ist die große Befürchtung unserer Priester. Und diese Befürchtung sei gerechtfertigt mit Blick auf die geplante Verfassungsänderung, die Griechenland als religiös neutralen Staat definieren solle, sagt Daniel. Fakt ist, nach der Reform wären die rund 10.000 Priester keine Beamten mehr. Bildungs- und Religionsminister Kostas Ravroglu sagt auch, an ihrer Stelle könnte die Regierung Ärzte und Lehrer einstellen, die in öffentlichen Krankenhäusern und Schulen dringend gebraucht würden. Wir dürfen zwar jetzt nach Ende des Hilfsprogramms wieder Stellen im öffentlichen Dienst besetzen, aber nur, wenn Stellen auch frei geworden sind, zum Beispiel wenn jemand in Rente gegangen ist. Doch dadurch werden wir den Personalmangel nie schließen können. Die Kirche hat nichts zu befürchten. Die Wirtschaft erholt sich und das Geld reicht sowohl für die Neueinstellungen als auch für die Subventionierung der Priester. Priester aus dem Staatsapparat streichen, um Lehrer und Ärzte einzustellen, das Ganze sei doch nur eine Taktik, um die verschiedenen Berufsgruppen gegeneinander anzustacheln, finden die Bischöfe, die diese Regelung geschlossen ablehnen. Auch eine zweite Regelung des Rahmenvertrags stößt auf Kritik. So sollen kirchliche Immobilien, Liegenschaften und Agrarflächen, von denen man nicht genau weiß, wem sie gehören, in einen Privatisierungsfonds übergehen. Den Gewinn sollen sich Staat und Kirche teilen. Ob sich der Mythos von der steinreichen Kirche bewahrheitet, deren geschätztes Vermögen Milliarden, wenn nicht gar Billionen Euro betragen soll? Der Religionsminister hat da seine Zweifel, er will aber Klarheit schaffen. Wir haben vor einem Jahr angefangen, diese Immobilien zu registrieren. Einige Bistümer haben ihr Land schon angegeben, aber nicht alle. Uns fehlen also noch Fakten, um den Wert schätzen zu können. Wenn wir fertig sind, wissen wir, was in den gemeinsamen Fonds kommen kann, um entsprechend verkauft zu werden. Der Rahmenvertrag zwischen Staat und Erzbischof muss von der Bischofskonferenz abgesegnet werden, nur dann ist er gültig. Die Bischöfe aber haben dies abgelehnt, doch sie sind zu weiteren Verhandlungen bereit, haben deshalb auch eine Expertenkommission ins Leben gerufen, die alle Themen prüfen soll. Theoretisch könnte die Regierung als Staatsgewalt auch einseitig die Reformen beschließen, doch das wolle man nicht, so Religionsminister Ravroglu. Die Verfassungsreform allerdings, die den griechischen Staat als religionsneutral definieren soll, die will die linke Regierung auf jeden Fall in die Wege leiten, ob mit Zustimmung der Kirche oder ohne.
Berichtet Rodothea Seralidou aus Athen. Diese enge Verbindung von Kirche und Staat wie in Griechenland, wie typisch ist sie für die orthodoxe Kirche? Diese Frage geht an unsere Religionskennerin Judith Wipfler. Kirche und Staat bei den Orthodoxen, geht das automatisch zusammen quasi?
Das kann man so sagen. Die meisten orthodoxen Kirchen stehen dem Staat oder ihrem Staat nahe. Die verstehen sich auch selber als Nationalkirchen. Nach dem Ende des Kommunismus, will ich erinnern, da haben sich ja einige Ostkirchen so richtig wieder hochgearbeitet. Denken wir nur an die größte, die russisch-orthodoxe Kirche. Die wurde einst unterdrückt und verfolgt und heute ist sie wieder staatstragende Nationalkirche.
Was meint ihr, Nationalkirche?
Also Volkskirche im wahrsten Wortsinn. Ich würde sagen, die nationale Identität und die orthodoxe Identität, das ist fast deckungsgleich bei vielen. Es wird auch immer wieder so proklamiert und gesagt, kirchlicherseits. Ich habe Sätze im Ohr wie, wer Grieche ist, ist orthodox oder ein echter Serbe ist eben serbisch-orthodox. Und die russische Seele, die ist freilich auch orthodox. Das wird natürlich problematisch für alle Nicht-Orthodoxen, für alle Nicht-Gläubigen oder Andersgläubige, also auch evangelische, katholische, in diesen Ländern und freilich auch für Muslime in diesen Ländern.
Was man einzig einwenden kann, die orthodoxen Volkskirchen haben tatsächlich etwas geleistet, dass zum Beispiel Schrift und Sprache erhalten bleiben und damit auch die nationale Identität, wenn sie jetzt Griechenland angesprochen haben oder auch Serbien.
Serbien und Griechenland sind gute Beispiele. Die haben quasi jahrhundertelang ihr Volk durch schwere Zeiten getragen, sagen sie. Etwa wenn, als die Vorherrschaft der muslimischen Osmanen in diesen Gebieten war. Und darauf sind sie bis heute stolz und weisen da auch immer wieder drauf hin.
Warum sind denn die orthodoxen Kirchen aber so staatsnah und staatstragend? Das muss doch auch irgendwie theologische Gründe haben.
Ja, wir gehen bis in die Spätantike zurück, also bis zu Kaiser Konstantin. Damals entstand diese theologische Idee, dass sich eben eine christliche Kirche zu einem christlichen Staat symphonisch verhalten soll. Also Symphonia ist das große Stichwort. Staat und Kirche sollen zusammenklingen und eben auch für die Harmonie sorgen zwischen Volk und Herrschaft. Und darum ist wiederum eine staatskritische Haltung seitens dieser Kirchen selten anzutreffen.
Ist eigentlich der Wunsch der ukrainischen Kirche, sich von der russischen abzutrennen, eigentlich in dem Rahmen zu verstehen, also in einem politischen Kontext?
Das kann man eben fast nicht auseinanderhalten. Also der Wunsch nach staatlicher Autonomie der Ukrainer und der Wunsch nach kirchlicher Autonomie der Ukrainer, das ist fast deckungsgleich. Und das ist eher die Frage, ob dieser Wunsch auch kirchenrechtlich oder eben theologisch legitim ist. Und darüber streiten jetzt die Ostkirchen aktuell oder respektive, muss man sagen, haben sie sich über diesen Streit schon zerbrochen.
Danke für diese Einordnung, Judith Wipfler von der Religionsredaktion. Der amerikanische Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un sitzen sich gegenüber und diskutieren, welches Haargel sie benutzen. Das wird sich kaum so zugetragen haben und trotzdem gibt es diese Szene, gezeichnet vom Westschweizer Karikaturisten Patrick Chabat. Die Szene ist denn auch das Titelbild von Chabats neuem Buch «Le choc des égaux». Im Zentrum der gesammelten Werke stehen Machtmenschen, karikiert für die New York Times, die NZZ am Sonntag, für «Le Temps» und den Spiegel. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi hat Patrick Chabat in seinem Atelier in Genf getroffen.
En ce moment, il faut dessiner Macron. Donc Macron, une fois qu'on a dessiné son nez.
Aktuell bin ich dran, Macron zu zeichnen. Mit seiner ausgeprägten Nase, seiner Unterlippe, den kleinen Äuglein und einer fast etwas bösen Augenbraue ist er unverkennbar.
Une fois qu'on a dessiné son favori, là, on reconnaît Macron.
Unverkennbar ist auch Donald Trump, der einen wichtigen Platz in Chabats neuestem Werk einnimmt. Zum Beispiel Trump, der sich mit anderen Mächtigen der Welt trifft. Mit Angela Merkel, Kim Jong-un oder Wladimir Putin. Eine Karikatur zeigt den amerikanischen Präsidenten Hand in Hand mit dem russischen Präsidenten, beide mit nacktem Oberkörper. Sie posieren, nachdem sie fischen gegangen sind. Dieses Macho-Gehabe sei typisch für die heutige Zeit, sagt Chabat, und erstaunlich sei doch schon, wie sich die beiden offenbar gefunden hätten.
Cette tendance au macho dans l'actualité. Ces deux-là se sont trouvés. On se trouve à ce point étrange de l'actualité où le président des États-Unis, on a l'impression qu'il a de fortes affinités avec le président Putin.
Überhaupt prägten narzisstische Persönlichkeiten den Zeitgeist, ist Chabat überzeugt. Dies hänge auch stark mit den neuen Technologien, mit den sozialen Netzwerken zusammen. Eine andere Karikatur zeigt deshalb einen Menschen, der auf sein Smartphone starrt und begeistert auf der Weltkarte den Punkt bewundert, der seinen Standort zeigt, das Zentrum der Welt.
Wir sind immer mehr in unserer eigenen Blase und ein Trump oder auch ein Bolsonaro in Brasilien verdanken den Wahlerfolg auch diesen neuen Technologien. Sie verhelfen Populisten oder Autokraten zum Erfolg.
Doch nicht nur den Mächtigsten der Welt, sondern auch der Schweiz widmet Chabat in seinem Buch ein Kapitel. Mittlerweile würden allein die Vorkommnisse in Genf ein eigenes Kapitel verdienen, sagt er schmunzelnd. Die Spesenaffäre der Stadträte und vor allem die Affäre um Regierungsrat Pierre Maudet. Im Buch ist Maudet nur einmal abgebildet. Ende August sitzt er an seinem Pult und der Staatsanwalt überbringt die Botschaft, er wolle ein Strafverfahren eröffnen. In aktuellen Karikaturen klammert sich Pierre Maudet an sein Pult oder ans Parteigebäude. Die kritische Haltung von Chabat gegenüber Maudet kommt klar zum Ausdruck.
Pierre Modet, c'est la nouvelle figure incontournable. Cette affaire sans fin qui va nous poursuivre encore longtemps.
Die Affäre um Pierre Modet scheint eine Affäre ohne Ende zu sein. Ich frage mich, was in ihm vorgeht. Er scheint immer noch von seinen glorreichen Zeiten zu träumen, während das Schloss um ihn zusammenfällt. Modet ist selber zu einer Karikatur geworden.
C'est un personnage de dessin de presse aujourd'hui.
Nicht alle in Genf denken wie Schappert. Fällt es ihm da nicht schwer, eine Persönlichkeit vor seiner Haustüre so kritisch darzustellen? Es gehe ihm nahe, sagt Schappert, da er Pierre Modet kenne und bei Ausstellungen auch schon mit ihm zusammengearbeitet habe. Aber Berührungsängste habe er keine. Modet sei in Genf sowieso Gesprächsthema Nummer eins.
C'est touchant en même temps pour moi. Je connais Pierre Modet, on a travaillé sur des expositions ensemble. C'est en tout cas le sujet qui est dans toutes les conversations à Genève, mais pas seulement à Genève. Mais non, outre le fait que tout le monde en parle, j'ai pas plus de réactions que ça.
Besonders heftige Reaktionen auf seine Modet-Karikaturen habe es bis jetzt nicht gegeben. Und wenn doch, dann würde er sie mit Humor nehmen. Als zeichnender Journalist freue er sich in erster Linie darüber, wie das älteste Genre der Pressezeichnungen in der heutigen schnelllebigen Zeit aktueller sei denn je und er in wenigen Sekunden einen Kommentar einer aktuellen politischen Situation rüberbringen könne.
Dans cette époque où on a très peu de temps d'attention, l'image est plus forte que jamais. L'image, elle permet en quelques secondes d'accéder à un commentaire. Donc en fait, le dessin de presse, le dessin d'actualité, le dessin politique sont très très modernes.
Sagt's und zeichnet an seiner Skizze mit dem französischen Präsidenten Macron weiter, Patrick Schappert. Voilà.
Die Reportage von Barbara Kolbi. Gleich, eins nach eins, im ersten und vierten Zeit für einen Abschied. Der einst jüngste Nationalrat hat genug von der Politik. Toni Brunner hört auf und blickt im Tagesgespräch zurück auf seine politische Karriere. Nach dem Tagesgespräch antwortet Toni Brunner auf Ihre Fragen im Live-Chat auf srf1.ch. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags mit Corinna Heinzmann.
Beim zeitversetzten Fernsehen kann die Werbung auch weiterhin überspult werden. Der Nationalrat hat es abgelehnt, eine Regelung zum sogenannten Replay-TV zu schaffen. Jugendliche in der Schweiz sollen bereits mit 17 Jahren den Lernfahrausweis für Autos beantragen können. Das hat der Bundesrat entschieden. Künftig müssen Jugendliche eine Lernphase von 12 Monaten durchlaufen. Sie könnten dann also mit 18 Jahren die Fahrprüfung ablegen. Der Bundesrat verspricht sich von der Änderung mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Kosovo erhält eine eigene Armee. Das hat das Parlament entschieden. Geplant ist eine Armee von 5'000 Mann mit leichter Bewaffnung. Serbien sieht in der kosovarischen Armee eine Provokation.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.